Hyslop Uncut.
Schönen guten Tag. Gibt es nur Frauen und Männer oder ist da noch mehr? Die Frage nach der Zahl der Geschlechter sorgt schnell für Streit oder gar Shitstorms. Wie viele Geschlechter gibt es und wie bestimmt man sie überhaupt? Darüber und mehr spreche ich mit meinem heutigen Gast. Herzlich willkommen, Marie-Luise Vollbrecht.
Hallo.
Frau Vollbrecht, schön, dass Sie da sind. Vielleicht zum Einstieg. Das letzte Mal, als wir miteinander geredet haben, das ist jetzt so rund 1,5 Jahre her. Damals waren Sie noch mitten in mehreren Wellen von Shitstorms, muss man ja sagen, leider. Frage ist, hat sich das gebessert in der Zwischenzeit?
Ja, das hat sich schon gebessert, weil damals war es ja wirklich so, die Einschläge kamen immer näher und immer einer nach dem anderen. Und das hat sich schon gebessert. Also es ist immer mal wieder ein kleiner Shitstorm. Aber inzwischen hat es sich halt insofern geändert, dass es ja nicht, dass ich nicht mehr so das Gefühl habe, dass es mich so unvorbereitet trifft, wie wie da in 2022 und auch nicht von dieser Größe, also dass da jetzt irgendwelche größeren Influencer meistens oder Medien draufhauen, sondern die bleiben eigentlich so in den jeweiligen Bubblen bei Twitter beschränkt bisher.
Das ist gut, dass es besser geworden ist, weil es war ja dann doch gerade auch Ende 22 eine, kann ich mir vorstellen, sehr, sehr belastende Zeit, auch wenn Fernsehgrößen sogar anfangen, dann einen, ich will nicht sagen, zum Abschluss freizugeben, aber doch auf einem herumzureiten, war bestimmt eine sehr, sehr schwierige Zeit. Kommen wir aber mal zum Thema des heutigen Tages. Es geht, wir knüpfen eigentlich so ein bisschen an damals an, es geht nämlich wieder ums Thema Geschlecht eigentlich. Schauen wir mal ein bisschen in die Biologie rein. Genau. Erste Frage ist, wie viele Geschlechter gibt es eigentlich, Frau Vollbrecht?
Also, das hat ja schon häufig gesagt, aber es gibt zwei Geschlechter. Und
woran unterscheidet man die? Wie bestimmt man die?
Naja, in der Biologie, also das Wort Geschlecht oder Sexus, leitet sich halt aus der Rolle bei der Reproduktion ab. Ja? Bei der sexuellen oder geschlechtlichen Reproduktion. Ohne den Reproduktionsvorgang hätten wir keine Geschlechter. Und alle Tiere oder Pflanzen, die sich geschlechtlich fortpflanzen, haben insofern Geschlechter. Und wir haben ein sehr erfolgreiches Modell in der Evolution, dass man halt sagt, okay, zwei Individuen kombinieren ihren genetisches Material und schaffen quasi ein Nachkommen, der zu gleich Teilen aus väterlichen und mütterlichen Genen besteht und kriegt dadurch eine Vielfalt von Genen, die man an die nächste Generation weitergibt. Dazu muss jedes Individuum Zellen herstellen, die nur einen halben Satz haben an DNA, ja, weil sonst würde sich ja über die Generationen dieses genetische Material immer wieder verdoppeln. Das ist auch nicht gut. Also habe ich diesen Reduktionsschritt, die Meiose, in meinen dafür spezialisierten Geschlechtszellen. Und die Weibchen, ja, die der eine Teil, man könnte jetzt auch sagen Teil A, Teil B, Sternchen, wie auch immer, aber wir haben auf jeden Fall dort Unterschiede. Wir haben ein Teil, der die großen, lotterreichen Geschlechtszellen herstellt, die nehmen wir halt Weibchen, und die anderen, die im Fall von zum Beispiel jetzt Menschen oder Säugetieren, die beweglichen Spermien herstellen. Und erst durch die Verschmelzung von diesen beiden Geschlechterzellen entsteht der Embryo und der neue Mensch. Und deswegen bezeichnet man halt die einen als Männchen und die anderen als Weibchen. Und dadurch, dass halt immer nur zwei verschmelzen, gibt es halt nach dieser Definition nur zwei Geschlechter. Und dann kommt jetzt immer der Einwand, ja, was ist denn jetzt, wenn man weder das eine noch das andere produziert? Dann ist halt meistens so, dass es halt quasi eine genetische Störung gibt, die verhindert, dass man einen der beiden Geschlechtszellentypen produziert als Mensch. Es gibt wenige Tiere, die beides können. Und deswegen sage ich jetzt halt auch mal, ja, der Körper, der potenziell dazu ausgelegt ist, Eizellen zu produzieren oder potenziell dazu ausgelegt ist, Spermien zu produzieren.
Also es geht um die Keimzellen, um es mal so ein bisschen für den Laien ein bisschen mit zu erklären. Es geht aber auch um Chromosomen, nicht? Also da unterscheiden wir uns ja auch, Männer und Frauen.
Ja, und das ist halt auch so ein sehr verkürztes, oder das ist ein bisschen ein Problem, dass wir diese Karyotypen, also der Mensch hat halt diese speziellen Geschlechtschromosome und diese Geschlechtschromkombination von X und Y, aber das sind nicht dasselbe wie Geschlechter. Ja, also es gibt, das ist halt einfach nur der Mechanismus, der über Chromosome vermittelt wird, vor allem über halt angestoßen von einem Gen, dem SRY-Gen, was halt auf dem Y-Chromosom sitzt, was bei Menschen halt diese Zweiteilung ja ermöglicht. Aber wir haben auch Tierarten oder Pflanzenarten, die einen ganz anderen Mechanismus haben. Die haben jetzt nicht XX und XY, die haben andere Chromosomenkombinationen oder die haben vielleicht auch gar keine rein chromosomal kodierte männliche oder weibliche Entwicklung, sondern über andere Genkaskaden, zum Beispiel über Umwelttemperatur. Aber das Ding ist, egal wie der Auslöser ist, es läuft nach einem Alles- oder Nichts-Prinzip bei sogenannten getrenntgeschlechtlichen Individuen. Ja, also wir Menschen gehören dazu, die meisten höheren Lebewesen gehören dazu, dass wir getrenntgeschlechtlich sind. Das heißt, von ja, der Empfängnis an ist eigentlich determiniert, dass wir das eine oder das andere sind. Und dann läuft es halt auch noch nach so einem ja alles oder nichts Gesetz ab. So das oder das. Es kann nicht nichts sein. Es ist immer eins von beiden. Ich hoffe, das ist verständlich erklärt.
Ich denke schon. Es gibt ja aber auch die Fälle, wo dann die Chromosomen quasi nicht typischerweise passen. Also wo man einen Doppel-X-Mann hat oder eine XY-Frau. Ne? Also diese Fälle gibt es ja auch.
Ja, also ja, die sind sehr, sehr selten. Und die Sache ist eine normale, also wenn ich einen Menschen habe, der einen ganz normalen XX-Chromosomensatz hat, der wird sich nicht männlich entwickeln. Ja, das ist meistens, dass halt doch ein Teil von einem Y-Chromosom übertragen wird, um diese Entwicklung anzustoßen. Und andersrum ist es halt so, dass wenn ich ein Y-Chromosom habe, was zum Beispiel defekt ist oder wo ich bestimmte Gendefekte habe, das also nicht korrekt die Entwicklung steuert, der Embryo dann halt den quasi weiblichen, in ganz, ganz seltenen Fällen, den weiblichen Entwicklungsvorgang nimmt. Ja, das wäre dann einfach wie, als hätte eine Frau nur ein X-Chromosom, wenn das Y-Chromosom gar nicht, ja, quasi funktioniert. Weil wenn wir jetzt nur ein X-Chromosom haben, dann haben wir zum Beispiel eine sogenannte Intersex-Störung, Sexualdifferenzierungsstörung, die wir Turner nennen. Ja, dann haben wir halt Frauen, die nur ein X-Chromosom haben. Und das kann halt in sehr seltenen Fällen auch passieren, wenn wir ein XY-Individuum haben und das Y-Chromosom ist defekt. Aber das sind halt solche, ja, sehr, sehr krassen Ausnahmefälle, die nicht diese Regel widerlegen, ganz im Gegenteil, sondern bestätigen halt eigentlich, dass man halt entweder oder ist, aber nicht, man kann jetzt nicht in der Mitte stecken bleiben oder man erschafft dadurch nichts Drittes, sondern einfach weil es eine, ja, eine genetische Kaskade ist, könnte man sagen, in der einfach mehrere Gene involviert sind und es einfach so viele Möglichkeiten gibt, dass es in dieser Entwicklung es eine Störung geben kann, können halt solche seltenen Fehlentwicklungen auch vorkommen. Aber es hebt nicht die getrennt geschlechtliche Zweigeschlechtlichkeit auf, die es im Menschen gibt.
Das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, weil es wird ja ganz oft vorgebracht inzwischen von Menschen, die sagen, es gibt mehr als zwei Geschlechter. Da heißt dann immer, ja, guckt euch mal Intersex-Personen an, intergeschlechtliche Menschen. Und das wird dann als drittes Geschlecht quasi, als Beispiel für ein drittes Geschlecht gebracht. Was sagen Sie diesen Leuten?
Also der Evolutionsbiologe Colin Wright, der hat das mal irgendwie sehr gut erklärt, dass er meinte, man muss sich einfach eine Wiese vorstellen. Und auf der Wiese gibt es jetzt zu gleichen Teilen blaue und rote Blumen. Ja, die sind ist der gleiche Art, aber es gibt quasi zwei Unterarten davon, ja. Die eine ist blau und die andere ist rot. Und ja, wenn wir jetzt einfach sagen, das eine steht für die männliche Entwicklung oder für Männer und die andere für Frauen, dann passiert es halt auf dieser Wiese, dass wir halt ein paar Blumen natürlich finden, die nicht von außen so leicht jetzt einer von beiden Farben zuzuordnen sind, ja, weil vielleicht ist der Blumenkopf halt noch nicht aufgegangen, dass wir jetzt sehen, okay, ist es eine blaue oder ist es eine rote Blume? Aber wenn wir halt hingehen und da ein bisschen gucken, dann sehen wir, oh, ist doch ein blau oder ist doch rot. Und so ist es halt mit fast allen von diesen Intersex-Störungen auch. Was es natürlich auch noch gibt, das ist dann noch der seltenste Anteil von diesen Intersex-Störungen. Ja, wir reden hier wirklich von wenigen Menschen im Jahr, ja, gerechnet auf die Menschheit, wo wir es uns so vorstellen müssen, ein paar Blumen auf dieser Wiese werden einfach gar keinen Kopf ausbilden, gar keinen Blumenkopf. Oder vielleicht sind sie auch einfach, ja, abgemäht worden. Und dann kann man natürlich eine philosophische Debatte führen, wäre das jetzt rot oder wäre es blau geworden? Wir wissen es nicht oder wir haben nicht die Methoden, das jetzt zu sehen oder festzustellen. Aber daraus zu schließen, dass die dann lila geworden wären, dafür gibt es einfach keinerlei Anhaltspunkt. Und so ist das mit der Intersex-Debatte. Biologisch gesehen gibt es da keine Aufhebung der Zweigeschlechtlichkeit. Ja? Es gibt da so seltene Grenzfälle, wo man sagen könnte, okay, wir haben einen Menschen, bei dem es jetzt so viele komplizierte Störungen vor. Liegen so viele komplizierte Störungen vor und der bildet keinen Keimzelltyp aus. Was ist der denn jetzt? Ja, aber es ist trotzdem nicht eine Aufhebung der Zweigeschlechtlichkeit. Das ist vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig, dass auch diese Menschen ein biologisch eindeutiges Geschlecht haben.
Wie, Sie haben jetzt gesagt, Sie haben es mit Blumen verglichen und man könnte dann genauer hinschauen und letzten Endes bestimmen, welches Geschlecht derjenige hat. Welche Möglichkeiten hat man denn da? Wie geht man da vor? Wonach schaut man?
Also heutzutage ist es ja so, dass man immer behauptet, das Geschlecht würde irgendwie assigned at birth oder zugeordnet, ja. Und das ist halt, das ist insofern falsch, dass das Geschlecht einfach beobachtet wird bei der Geburt. Und sagen wir es mal so, wenn ich jetzt ein Baby, oder wir können eigentlich nochmal zurückgehen, ja. Wir können heutzutage eigentlich das Geschlecht des Kindes schon nach wenigen Wochen bestimmen. Einfach alleine schon im Mutterleib durch einen Ultraschall oder durch die ganzen genetischen Vorsorgen und Frühsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft ist es eigentlich gar kein Problem, das Geschlecht festzustellen. Selbst wenn man das jetzt nicht macht und einfach dem Kind nur zwischen die Beine guckt, wie es immer so plakativ heißt, wenn dieses Kind ja einen Penis hat und Hoden, dann gibt es überhaupt keinen Zweifel daran, dass dieses Kind männlich ist, weil auch diese Intersex-Entwicklungsstörungen halt häufig nicht irgendwie random sind, wie sich manche Leute das vorstellen. Also ich treffe da ganz oft auf die Vorstellung, dass Leute denken, das ist sowieso ein Memory, man kann da irgendwie alles wild zusammensetzen und Menschen können irgendwie einen Penis haben und trotzdem eine Frau sein und dann auch Eierstöcke haben und einen Penis und so. Und das ist nicht so, ja. Also auch da gibt es Regelmäßigkeiten. Und wenn ich jetzt ein Kind habe, was männliche Genitalien hat, dann ist das überhaupt keine Frage, dass dieses Kind männlich ist. Und selbst bei den weiblichen Kindern, ja, wo ich eine eindeutige, wo ich äußerlich weibliche Geschlechtsorgane sehe, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit über 99,99999%, dass das ein biologisch weiblicher Mensch ist. In sehr, sehr seltenen Fällen kann es vorkommen, dass männliche Kinder äußerlich weibliche Genitalien haben oder auch ohne Penis geboren werden. Und dann muss man halt meistens nochmal hinschauen, aber diese Fälle. Wir sind nicht mehr in den 50er Jahren. Diese Fälle sind eigentlich durch die moderne Medizin, werden in allermeisten Fällen schon in der Schwangerschaft erkannt. Also die meisten sogenannten Intersex-Formen werden in der Schwangerschaft erkannt und zum Teil auch abgetrieben. Also es gibt sehr hohe Abtreibungsraten bei diesen, gerade bei diesen chromosomalen Abweichungen, weil es da auch oft sehr viele Abgänge gibt. Und auch selbst wenn ein Junge geboren wird, zum Beispiel mit einem nicht genau definierten Genital, dann schaut man halt, okay, hat er innenliegende Hoden, wird eine Laparoskopie gemacht, vielleicht hat er eine Hernie, also vielleicht hat er außenliegende Hoden, es werden da auch die Gel bestimmt. Ja, das ist heute, also dieser Fall, der immer beschworen wird, okay, bis zum der Pubertät wächst ein Kind mit einem Geschlecht auf und plötzlich stellt sich raus, Überraschung, es war immer was anderes. Das sind so fiktive Fälle, die heute in der westlichen Welt nicht auftreten können. Oder vielleicht hat man da einen. Aber das ist eigentlich quasi unmöglich. Also es ist sehr, 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 sehr sicher, was für ein Geschlecht wir sind. Alleine schon in dem Moment, in dem wir auf die Welt kommen und jemand uns zwischen die Beine schaut.
Jetzt muss ich mal nachhaken an der Stelle. Also es gibt Fälle, wo man quasi als Junge zur Welt kommt, aber in der Pubertät heißt dann, ja, eigentlich wäre es eher ein Mädchen bzw. eine Frau.
Naja, also es gibt diese Fälle, das ich ja gerade schon beschrieben habe, und das hängt halt mit dieser Entwicklung zu tun, ja, im Mutterleib. Also es gibt ja diesen quasi Switch, wo man gesagt wird, okay, wir switchen jetzt die männliche Entwicklung an. Das ist ja, wie gesagt, das ist entweder oder, und die männliche Entwicklung wird angestoßen. Es gibt Genkaskaden und es bilden sich dann die Hoden in dem Embryo und die Hoden setzen dann Testosteron frei oder ja, sogenannte männliche Hormone. Und wenn aber der Körper jetzt einen Defekt hat, in dem Sinne, dass er zum Beispiel einen Rezeptoren hat an den Zellen, die unempfindlich gegenüber von Testosteron sind, dann können die nächsten Schritte ja in dieser Kaskade, die werden nicht angestoßen. Also die Signale, die eigentlich jetzt sagen würden, okay, wir sind männlich, bilde mal einen Penis aus, und das passiert dann nicht. Und dann wird halt eine Vagina gebildet. Aber dieser Mensch wird halt trotzdem keine Eierstöcke haben, weil der Hoden hat, also demnach männlich ist. Der wird auch nie erfolgreich Kinder auf die Welt bringen, selbst wenn er einen Ansatz von einem Uterus hat. Aber der Körper wird halt nicht ausreichend, in Anführungszeichen, maskulinisiert, weil er eine einfach geschädigte Rezeptoren hat. Und die chemische Struktur von Testosteron, Östrogen, die ist halt sehr, sehr, die ist sehr, sehr ähnlich. Und es wird auch quasi im Körper wird eins in das andere quasi übersetzt. Und es kann jetzt halt auch sein, dass sich das Testosteron quasi anreichert, was produziert wird, kann aber nicht andocken, weil quasi der Schlüssel passt nicht ins Schloss, das Schloss funktioniert nicht. Und dann im Gegenzug wird es dann zu Östrogen umgewandelt und dann wird der Körper halt feminisiert. Also dann haben wir aber trotzdem einen männlichen Körper, der sich nicht ausreichend ausgebildet hat, in der Embryonalentwicklung äußerlich weiblich aussieht oder wie eine Frau und auch durch diese Hormone, die freigesetzt werden, die nicht richtig wirken können, sondern als Gegenhormone quasi wirken, wird der Körper feminisiert, in Anführungszeichen. Und das sind halt wirklich so Grenzfälle, wo man sagen kann, okay, was machen wir jetzt mit so einem Menschen? Ja, also juristisch ist jetzt ein Junge, der aussieht wie ein Mädchen, von außen, ja, als was ziehen wir den jetzt groß? Früher hätte man einfach den als Mädchen großgezogen und die wurden entfernt und das am besten dieser Person auch noch nie gesagt. Das macht aber den Jungen dann halt nicht zu Mädchen. Und in vielen Fällen sind die anderen Gene auf dem Y-Chromosom ja nach wie vor aktiv. Also wir haben dann häufig ein sehr großes Wachstum, also was damit assoziiert wird, soweit ich weiß. So, wenn wir jemand, der aussieht wie eine Frau von außen, aber trotzdem so groß wird wie eigentlich der Mann geworden wäre oder auch so große Hände bekommen. Und das sind halt jetzt wirklich diese Grenzfälle. Und da muss man auch sagen, da müssen wir jetzt mal das biologische Geschlecht trennen von ja, der der Rolle in der Gesellschaft, so. Weil diese Person, die ist biologisch männlich, wird aber wirklich als, ja, Frau erkannt. Und da bin ich auch nach wie vor der Meinung, für diese sehr, sehr seltenen Grenzfälle ist dann natürlich diese Kategorie des dritten Geschlechts, was man halt juristisch eingeführt hat, durchaus sinnvoll, weil man einfach sagen kann, okay, wir operieren dieses Kind nicht. Wir lassen den Geschlechtsantrag erstmal frei oder wir tragen divers ein oder wir ziehen es als Mädchen auf, aber fragen ihn, wenn er in der Pubertät ist, ob er das wechseln will. Und wir als Gesellschaft geben auch diese Möglichkeit, dass in solchen Grenzfällen wir das quasi auf das Individuum zugeschnitten, diese Leute das entscheiden lassen, ja, weil die wirklich ein schweres Schicksal haben, wenn man so einen von so einer Sexualdifferenzierungsstörung betroffen ist. Und für die sollten solche Ausnahmen auch gelten. Oder sie waren mal ursprünglich gedacht für solche Menschen, ja.
Wir reden gleich noch über die Unterscheidung zwischen biologischem und dem sozialen Geschlecht. Aber vielleicht jetzt andocken gerade nochmal an das, was Sie eben gesagt haben. Viele Leute wissen vielleicht gar nicht, wie viele Menschen das betrifft überhaupt. Darum mal die Frage. Es passiert sehr, sehr selten, sagen Sie. Wie selten ist denn selten?
Also ich habe jetzt die Zahl nicht parat. Es wird immer wieder behauptet, es wären 1,7%, also so viele, wie es Rothaare gibt. Das ist halt vollkommen absurd, weil da werden in diese Zahlen, die mal von der WHO auch veröffentlicht wurden, da werden ganz viele verschiedene Störungen mit eingerechnet, die auch, also selbst wenn jetzt eine Frau ein Hormonproblem hat, ja, oder auch so etwas wie ein Mann, der ein zusätzliches X-Chromosom hat, aber trotzdem aussieht wie ein Mann, die fallen da meiner Meinung nach nicht rein, weil die trotzdem eindeutig zuordbar sind. Also ich würde sagen, dass wir halt von, soweit ich weiß, wenigen 100 Fällen im Jahr reden, ja, die überhaupt publiziert werden dazu. Also das ist nicht viel. Also ich weiß gar nicht, sind es nicht mal 20 Kinder, die den Eintrag divers bekommen haben? Da will ich nicht drauf festlegen, aber es ist wirklich eine sehr, 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 sehr geringe Anzahl von Menschen, die das wirklich betrifft, die wirklich diesen, ja, die wirklich so sind, dass man sagt, okay, wir wissen es nicht oder wir wissen es biologisch, aber lass uns einfach mal schauen, wie dieser Mensch leben möchte. Das ist ein ganz, ganz kleiner Bruchteil von Geburten.
Das wäre mal der Bereich Intersex. Jetzt gibt es aber noch ein Argument, das oft immer vorgebracht wird, als dass es ja weitere Geschlechter gäbe, das ist, dass manche Spezies im Tierreich ihr Geschlecht wechseln können. Da wird immer ganz gern der Clownfisch als Beispiel angeführt. Wie sehen Sie das?
Ja, also das habe ich auch schon öfter mal erklärt. Tatsächlich, ja, also es gibt Tiere, die können ihr Geschlecht ändern. Das kann man aber dann nicht auf den Menschen übertragen. Und das hat auch einen Grund, warum das in der Entwicklung bei den Fischen aufhört. Also ich wüsste jetzt nicht von irgendwelchen Säugetieren oder Vögeln, die das können. Ja? Weil was bedeutet das eigentlich, wenn ein Tier sein Geschlecht wechselt? Ja? Das bedeutet ja, dass die Produktion von der einen Keimzelle auf die andere Keimzelle umgestellt wird. Und in so einem Fisch ist das noch relativ einfach, weil der Fisch nicht ja in seiner Reproduktion da ein bisschen einfacher gestrickt ist als zum Beispiel der Mensch. Also der Fisch als solcher lässt ja einfach seine Geschlechtszellen ins Wasser ab, wo sie sich mit den Geschlechtszellen des anderen Tiers vereinigen. Und diese ganze Entwicklung läuft außerhalb des Körpers ab. Deswegen ist es relativ einfach für den Fisch, diese Produktion von Keimzellen in lokal begrenzt in ihren DAF, in ihren Eierstöcken oder ihren Hoden, und ganz wenige seltene Fische haben quasi so eine Kombination davon, umzustellen. Sobald wir aber an Land gehen und sehr ausgekühlte Apparate entwickeln, wie diese Entwicklung und dieses Zusammentreffen von Eizelle und Spermien stattfindet, ja, umso schwieriger wird es umzusetzen, dass man das Geschlecht einfach so ändert. Und deswegen ist das evolutionär dann verloren gegangen. Und ich verstehe auch nicht diesen Gedankengang zu sagen, weil ein primitiveres, Anführungszeichen, Tier das kann, muss das auch auf den Menschen zutreffen. Weil es gibt sehr viele Dinge, die Tiere können, die Menschen nicht können. Und das Geschlecht zu wechseln ist einfach eine Sache davon. Und auch bei diesem Geschlechterwechsel, ja, es wird immer nur von Geschlecht A nach Geschlecht B gewechselt. Von Männchen zu Weibchen oder von Weibchen zu Männchen. Also es wird nie zu irgendwas Drittem gewechselt. Und auch das folgt halt bestimmten, ja, kodierten Regeln und findet jetzt nicht einfach random statt.
Wenn jetzt morgen eine dritte Keimzelle entdeckt wird, stellt das dann die Biologie auf den Kopf?
Ja. Und dann bin ich die Erste, die sagt, okay, ich habe mich geirrt. Wir müssen alle Biologiebücher umschreiben. Es gibt eine dritte Keimzelle, so es gibt ein drittes Geschlecht. Aber bisher wurde das noch nicht entdeckt. Und deswegen bleiben wir bei der Definition, die wir halt haben vom Geschlecht.
Wir haben jetzt schon angesprochen, es gibt eine Unterscheidung zwischen dem biologischen Geschlecht und dem sozialen Geschlecht, also zwischen Sex und Gender. Bevor wir da tiefer einsteigen, was hat es damit eigentlich auf sich? Wo kommt das her?
Ja, also ich sage nicht mehr biologisches Geschlecht, weil ich finde, es stellt eine Gleichartigkeit her, die es nicht gibt. Und ich glaube, dass dieser Begriff Geschlecht besser ist, wenn wir den wirklich für die biologische ursprüngliche Definition benutzen. Und meinetwegen ein Gender für, in Anführungszeichen, die soziale Geschichte. Naja, also wenn wir zurückgehen, also historisch, dann hat meines Wissens zum ersten Mal ein amerikanischer Psychologe und Sozialwissenschaftler namens John Money diese Unterscheidung aufgemacht in das körperliche Geschlecht, was er auch schon in verschiedene Subkategorien geteilt hat. Soweit ich weiß, war er der Erste, der gesagt hat, naja, aber auch Geschlecht ist nicht eine Sache, sondern das ist anatomisch, hormonell. Und er hat dann halt aber dem eine zweite Kategorie entgegengestellt, die Geschlechterrolle. Also dieses Gender hat sich halt eigentlich erstmal aus diesem Verständnis der Genderrolle entwickelt. Und zu der Zeit war es so, dass man halt angenommen hat, dass die Art, ja, wie soll man es erklären? Also, dass wir, damals hatte man von Genderrolle noch ein bisschen andere Bedeutung, als was es heute hat. Aber man hat halt gesagt, okay, die Art und Weise, wie sich ein Mensch verhält, auch zu wem er sich sexuell angezogen fühlt, wie er geprägt wurde durch die Erziehung, welche Interessen er hat und wie er sich selbst wahrnimmt. Also das hat man alles damals als diese Geschlechterrolle definiert, die ja die Gesellschaft irgendwie den Geschlechtern quasi ja zuordnet.
Jetzt sind das ja eigentlich immer, ich bin da um Gottes Willen kein Fachmann, aber was ich so mitkriege, wird ja eigentlich immer unterschieden auch wieder in weibliche und männliche Rollen. Also man bleibt da trotzdem in so einer Doppelschiene einfach drin. Oder gibt es da noch ganz andere Rollen?
Ja, da kommt dann immer die Argumentation, dass es halt in anderen Kulturen unterschiedliche Geschlechterrollen gibt. Ja, das ist so, dass man halt in anderen Kulturen nicht nur die kulturelle Rolle Mann und Frau hat, sondern dass man auch verschiedene andere Kategorien daneben aufmacht und sagt, okay, wir haben Frauen, wir haben Männer und wir haben vielleicht noch X und Y und Z. Und die sind halt in ihrer eigenen Kategorie und werden halt auch gesellschaftlich anders behandelt und haben auch andere Privilegien oder Pflichten oder denen werden andere Eigenschaften zugeordnet in der Gesellschaft. Und aber ich glaube, das ist zumindest in der westlichen Welt so, dass wir da schon sehr, soweit ich weiß, das schon sehr, sehr binär auch bei den Geschlechterrollen organisiert sind, dass man eigentlich schon immer von Frauen und Männern ausgegangen ist. Und dann halt so obskure Beobachtungen hatte von irgendwelchen Zwittern oder Pseudo-Hermaphroditen, die Wissenschaftler immer schon interessiert haben, die aber so einen geringen Prozentsatz ausgemacht haben, dass sie halt eigentlich nie wirklich eine Rolle gespielt haben. Und da reden wir jetzt wirklich von denen, die diesen wirklich seltenen, ja, körperlichen Fällen. Und die gab es ja auch schon immer. Und für die wurden auch immer schon eigene Regeln, erstellt. Also selbst bei den Preußen konnte man, ja, obwohl Homosexualität verboten war zum Beispiel, gab es eine Klausel, dass man sein Geschlecht wechseln konnte, wenn man ein Hermaphrodit war. Also so fortschrittlich waren sie dann schon.
Gibt es denn echte Hermaphroditen, also wirklich Menschen, die wirklich das beide kompletten Sets der Genitalien haben?
Nein, also nicht der Genitalien. Also wie gesagt, das Geschlecht definiert sich jetzt über die ja, Keimzellen, und es gibt keinen Menschen, der beide Keimzellen produzieren kann. Und das wäre die Grundlage dafür zu sagen, es gibt Hermaphroditen. Es gibt Pseudohermaphroditen, aber ja, es gibt keine, es gibt, es kann keinen echten Hermaphroditismus bei Menschen geben.
Jetzt haben wir schon gesagt, im Westen in aller Regel haben wir so ein binäres System am Laufen. Jetzt gibt es allerdings auch Menschen, die bezeichnen sich als nicht-binär oder non-binär. Was hat es damit eigentlich auf sich?
Okay, also das mit dem, das ist halt, das muss ich jetzt noch ein bisschen ausholen. Also wir
Bitte.
bleiben jetzt wieder bei den Geschlechterrollen. Was auch wichtig ist, immer wieder zu betonen, weil Menschen heutzutage, wenn die nicht binär hören, denken die an Hermaphroditen. Also ganz, ganz viele Menschen, mit denen man so redet oder mit denen ich rede, die blicken überhaupt nicht durch, seit es halt diese Entscheidung zum dritten Geschlecht gibt, dass es einen dritten Geschlechtseintrag geben muss, den zum Beispiel ja auch non-binäre Menschen für sich beanspruchen, bleibt der Verdacht, dass es sich da auch um was Körperliches handelt. Und wir müssen jetzt mal das Körperliche, also das Geschlecht, trennen vom Gender. Ja, also Geschlecht haben wir geklärt. Es gibt männliche und weibliche Menschen. Es gibt Intersex-Fälle, ganz verschiedene. Und da auch welche, wo es wirklich schwer zu bestimmen ist. In meisten Fällen ist es bestimmbar. Und wenn wir uns jetzt auf die andere Seite gehen, auf die ja, Gender, also was inzwischen nicht mehr nur die Genderrolle beschreibt, sondern inzwischen sind wir eigentlich darüber übergegangen, dass Gender aufgeteilt wird, einmal auch in diese Genderrolle, also quasi die Stereotypen, die assoziiert werden mit einem Geschlecht, aber auch mit der Identität. Also wir haben dieses Prinzip der Gender-Identität, dass man sich inhärent fühlt als eines der beiden Geschlechter. Davon geht diese Gender-Identitätstheorie auf, dass ich unabhängig von meinem Körper eine Seele habe oder manche sagen auch, es ist ein neurologischer Teil im Gehirn oder es ist einfach nur ein Akt der Performance, wenn wir jetzt im Queerfeminismus bleiben. Aber wir haben tatsächlich einen vom Körper unabhängigen Teil, der eine Identität besitzt, die ebenfalls ein Geschlecht hat. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jeder Mensch nicht nur ein körperliches, sondern auch ein seelisches oder psychologisches oder ein Gefühlsgeschlecht hat, also sagt, ich habe das Frauengefühl oder ich habe das Männergefühl, dann gibt es jetzt auch Menschen, die sagen, aber ich fühle mich eigentlich als weder noch, also ich habe jetzt weder dieses distinkte Frauengefühl, was ich haben sollte, weil ich weiblich bin, noch habe ich irgendwie ein distinktes Männergefühl, und meine Interessen und Vorlieben und mein Verhalten fällt jetzt auch nicht in die stereotype Kategorie Frau oder in die stereotype Kategorie Mann. Also bin ich irgendwas dazwischen von meinem Gefühl und meinem Verhalten, und deswegen nenne ich mich jetzt nicht binär. Das hat aber überhaupt keine körperliche Grundlage oder eine biologische Grundlage. Das ist ein rein psychologisches, ja, Konstrukt oder ein psychologischer Effekt. Das hat, ja, das muss man einfach davon trennen. So, das hat nichts mit Hermaphrodismus zu tun. Oder das widerlegt auch nicht die Zweigeschlechtlichkeit zwischen Mann und Frau. Ja, das ist einfach ein Glauben. De facto ist es ein Glauben.
Also ein Glauben, ein Weltbild, ein Gefühl.
Eine Idee, ein Gefühl, eine, naja, ich würde es einfach sagen, es ist wie eine Religion, weil es ist halt etwas, was nicht stofflich ist, in dem Sinne. Also meine Gender-Identität ist nicht stofflich, wenn wir mal bei den Non-Binären bleiben. Nennen wir sie Church of Non-Binary. Das ist nicht immer dasselbe wie andere Auslegungen davon. Aber wenn wir mal dabei bleiben, dann ja, ist es vom Körper getrennte, unstoffliche Identität, Gefühl, was aus dem Innersten kommt und was nur erkannt werden kann von dem Individuum selbst.
Also eine Entkopplung von Körper und Empfinden, Seele, wie auch immer wir es jetzt nennen.
Geist, Seele, wie auch immer man es nennt.
Mhm.
Selbstwahrnehmung. Aber es ist etwas, was nicht, ja, was nicht in den Bereich irgendwie der Körperlichkeit fällt und somit nicht in den Bereich der Biologie.
Kommen wir vielleicht mal ein bisschen in die Körperlichkeit wieder zurück. Wir hatten jetzt gesprochen über Frau und Mann, wir haben gesprochen über Intersex, wir haben gesprochen über Non-Binär. Bleibt noch ein Feld, ein großes Feld übrig, aber wir streifen es vielleicht heute nur etwas kürzer. Das wäre das Feld Trans. Da ist jetzt die Frage auf den Körper bezogen. Gibt es quasi Männer, die im falschen Körper geboren worden sind, also sprich in dem einer Frau oder Frauen, die in einem Männerkörper geboren wurden?
Nein, es allein der Begriff, man wäre irgendwie in einen Körper geboren, setzt ein Weltbild voraus, in dem ich halt denke, dass mein Geist oder meine Seele oder mein Ich meinen Körper bewohnt. Das ist ein sehr dualistisches Bild, aber das ist jetzt die andere Fraktion. Ja, also auch da bei der Gender-Identität gibt es ja verschiedene Ausrichtungen. Und da werden wir jetzt bei einem Teil, der quasi, nennen wir sie mal die alten Gender-Aktivisten, ja, die waren erst so in den 90er Jahren aktiv und die sind auch heute noch vertreten in einigen Organisationen. Aber wir sprechen sich in ihrem Konzept eigentlich zu dem, was ich vorher erklärt habe, mit dem, es ist nur Geist und es ist nur Stoff und es ist nur Idee und es ist nur Performance und Gender ist fluide und transparent. Es gibt jetzt diese andere Fraktion und ja, darüber reden wir jetzt eigentlich, diese klassische Argumentation zu sagen, Transsexualität ist eigentlich neurologische Intersexualität. Das ist halt deren Erklärung, dass man sagt, na ja, ich kann schon sagen, dass bei der Maskulinisierung des Körpers oder Feminisierung des Körpers im Mutterleib irgendwie das Gehirn falsch gepolt wurde. Und deswegen habe ich ein Frauengehirn, was in einem Männerkörper ist. Oder ich habe ein Männergehirn, was in einem Frauenkörper ist. Was nicht möglich ist. Ja, das wissen wir auch heute. Das ist einfach nicht möglich. Aber es gibt natürlich schon das Gefühl und auch dieses Gefühl, im falschen Körper geboren zu sein und dieses daran leiden. Ja, das ist natürlich auch ein reales Phänomen, an dem Leute erkranken, unter dem Menschen leiden und wo man jetzt diskutieren kann, ob das eine neurologische oder es hat vermutlich eine neurologische stoffliche Grundlage, dass sich Menschen so fühlen, dass sie diese Genderdysphorie empfinden. Ja, das ist schon etwas, wo man sagen kann, ja, vermutlich gibt es das. Aber das bedeutet halt nicht, dass transsexuelle Menschen wirklich im falschen Geschlecht geboren sind. Es sind Menschen, die sich so fühlen, als wären sie im falschen Geschlecht geboren.
Wenn es nichts Biologisches ist, was kann man tun, um diesen Menschen zu helfen? Wie kann man da Abhilfe schaffen?
Das ist, finde ich, sehr, sehr schwierig, weil Ich bin jetzt weder Ärztin, noch bin ich Psychiaterin, noch bin ich Psychologin. Was ich aber sagen kann, ist, dass wenn ich betroffen wäre davon, ja, und ich meine, wir reden ja über ein Leiden, was Menschen dazu motiviert, ihre Körper massiv zu verändern, in ihre sexuelle Empfindung einzugreifen, sich selbst unfruchtbar zu machen, also sehr, sehr viel Geld, auch häufig aus eigener Tasche bezahlen, ihr ganzes Leben aufgeben, zum Teil, um von diesem Leiden erlöst zu werden. Und ich glaube, das Beste wäre, weiter daran zu forschen, was denn dieses Gefühl oder diesen Zustand auslöst. Und das darf man aber heutzutage halt auch nicht mehr. Ich betone es immer wieder, es gibt da das hat nicht so große Wellen geschlagen, weil sich Leute nicht so dafür interessieren, aber 2019 hat ein Neurowissenschaftler, Neurophysiker und auch Arzt einen Artikel geschrieben, und eine neue Theorie für die Entstehung von dieser Genderdysphorie, von diesem Leiden entworfen. Und zwar hat er sich diese ganzen Untersuchungen, die es am Gehirn gibt, viele noch aus 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre, als wir noch nicht so viel wussten, auch über die Funktion des Gehirns, über die Funktion verschiedener Teile und die Netzwerk, Netz, die Net, wie Netzwerke im Gehirn funktionieren. Ja, da, diese ganzen Befunde hat er sich nochmal angeschaut und gesagt, nee, also ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, bis absurd zu sagen, jemand ist mit einem falschen Gehirn geboren. Aber was wir sagen können, ist, dass das vermutlich eine Wahrnehmungsstörung ist. Ja, ich sage es jetzt einfach mal, oder durch eine Wahrnehmungsstörung ausgelöst wird, die dazu führt, dass es quasi ein Mismatch gibt, also ein Unstimmigkeitsempfinden zwischen dem äußeren und dem inneren Bild und dem sozialen Stress oder dem sozialen Feedback, was zurückgeworfen wird, was dann zu mehr Stress und mehr Angst führt, was nämlich viele Veränderungen im Gehirn von Menschen, die unter Genderdysphorie leiden, auch erklären könnte. Es sind sehr viele Teile betroffen, wenn wir uns Genderdysphorie anschauen, die man auch aus anderen Erkrankungen kennt, die mit solchen Körperwahrnehmungsstörungen oder Körperschemastörungen betroffen sind. Das sind alles nur Theorien bisher, aber meiner Ansicht nach sollte man dort verstärkt forschen, um zu schauen, wäre es nicht gut, Genderdysphorie auch heilen zu können oder Menschen, die darunter leiden, neben dem Transitionsweg nicht auch eine andere Behandlung anzubieten. Und genau das wird halt von Transaktivisten massiv verhindert. Also die Transaktivisten haben Sturm gelaufen gegen das neurobiologische Magazin eNeuro, was diese Theorie damals abgedruckt hat, obwohl es durch den üblichen Prozess in der Wissenschaft gelaufen ist. Und inhaltlich war daran nichts auszusetzen, aber die Aktivisten haben so einen Druck gemacht, dass das Magazin diesen Beitrag von diesem Neurowissenschaftler zurückgezogen hat. Weil er genau wie ich gerade gesagt hat, na ja, es könnten ja auch klinische Implikationen aus dieser neuen Theorie entstehen, also dass man Menschen mit Geschlechterdysphorie helfen kann. Und das wird von Transaktivisten als quasi Pathologisierung und Auslöschungsversuch verstanden. Und weil es nur funktioniert oder weil sie sich einbilden, dass es nur funktioniert, Akzeptanz zu bekommen für Gesetzesentwürfe, für Behandlungen, wenn man es so darstellt, als wäre es eine inhärent angeborene Störung, oder nicht Störung, das wollen sie ja nicht, also eine inhärent angeborene Tatsache, die durch nichts anderes behoben werden kann. Also keine Therapie, keine Medikation, nichts kann etwas daran ändern und es soll auch gar nicht versucht werden, sondern nur das, was die Transaktivisten wollen. Ja, der eine Approach, dass Psychologen nur so behandeln dürfen, dass alle Operationen so gemacht werden müssen, das ist ja das, was sie wollen.
Greifen wir das mal auf. Auswirkungen auf den Wissenschaftsbetrieb. Sie sagen schon, da wird massiv Druck dann auch ausgeübt, da werden dann auch Sachen zurückgezogen. Was kriegen Sie denn mit aus dem Forschungsbereich, aus den Hochschulen, von den Kolleginnen und Kollegen, die da biologisch unterwegs sind? Was kommt aus der Ecke all derer auf die zu, wenn die sagen, es gibt nur zwei Geschlechter zum Beispiel?
Naja, das sieht man ja an meinem Beispiel. Also ich meine, ich habe das jetzt ja schon, ich habe das ja, sag das ja seit Jahren, und seit Jahren werde ich dafür angefeindet. Also so fing es ja an, dass ich einfach nur versucht habe, nochmal darüber aufzuklären, was Geschlecht eigentlich ist, und dass man halt diese Geschlechterdebatte oder diese Genderdebatte auch abseits der Biologie führen kann. Und das ist, ja, da kriegt man dann massiv Druck. Aber ja, also ich meine, es sind Forschungsgelder dran geknüpft. Und ich würde mal sagen, die ernsthaften Biologen oder alle Biologen, die ich kenne, die an der Universität forschen, die haben das nicht so auf dem Schirm, weil für die ist das so selbstverständlich. Und die sind meistens auch nicht so also irgendwie aktiv jetzt im politischen, gesellschaftlichen Betrieb, sondern die forschen halt in ihrem Spezialthema, dass denen gar nicht in den Sinn kommt, dass irgendjemand das anzweifelt. Ja, das ist eher so eine Unglaubwürdigkeit, die ich immer wieder erlebe, dass ich Biologen treffe, die Welt nicht mehr verstehen, weil die denken so, hä, das ist doch irgendwie total logisch. So. Also, das sage ich halt auch. Es wird ja immer dargestellt, als wäre das meine Meinung. Es ist nicht meine Meinung, es ist einfach der Stand der Wissenschaft. Ich kann jetzt in die Bio-Bibliothek gehen auf meinem Campus und ich kann jedes Buch rausziehen und werde es da so geschrieben finden. Also das ist jetzt wirklich nichts weltbewegend Neues oder sollte irgendwie diese Schlagkraft haben, die es entwickelt hat, sozusagen, dass es nur zwei Geschlechter gibt. Ja, oder ich treffe halt Kollegen, die sagen, nee, dazu äußere ich mich nicht. Und ich habe da einmal irgendwas gesagt und dann gab es gleich Ärger von irgendwelchen übereifrigen Studenten und dann habe ich gedacht, so sage ich halt nichts mehr. Und ja, und ich glaube, das ist generell einfach so ein, gerade an Universitäten, ein bisschen ein Klima der Angst gibt, dass man denkt, okay, bloß nicht irgendjemanden ja, auf die Füße treten. Und warum soll ich da auch reingehen in diese Diskussion? Ja, also das denken sich vermutlich auch die meisten.
Jetzt haben Sie Druck schon angesprochen. Wir reden auch gleich mal drüber, wie die Studenten so drauf sind. Aber wie äußert sich der Druck? Also heißt das Druck auf die Hochschulleitung? Heißt das Druck auf die Forscher selbst? Wie äußert sich das?
Also ich habe das zum Beispiel von sehr, sehr vielen Biologen, also zum Beispiel E-Mails bekommen oder mit denen geredet, aber das sagt halt niemand öffentlich. Also das ist halt so unter der Hand tauscht man sich dann schon auch mal aus. Ich meine, ein Professor, den ich kenne, hat gemeint, er hätte einmal irgendwas über einfach mal irgendwann einen Witz gemacht. Es ging irgendwie um das Skelett, also Lokomotion, also Laufen und männliches und weibliches Skelett. Und hat halt irgendwie gefragt, wie man da jetzt Männer von Frauen unterscheiden kann und irgendwie den Witz gemacht, naja, bei der Frau wippt ja auch der Pferdeschwanz. Also es war irgendwie so ein sehr, sehr harmloser Witz, aber das wurde sofort abgeahndet und er wurde dann ja auch irgendwo hinzitiert und wurde ihm halt gesagt, dass das halt unsensibel ist, solche Bemerkungen. Und ja, also so Sachen. Es sind wirklich Kleinigkeiten. Ich habe ja auch mal schon lange bevor das alles war, ich mache so eine Vorlesung, eine Veranstaltung zum Thema Farben sehen, ja, und da ist es halt einfach sehr, sehr prominentes Thema, weil die Farbfehlsichtigkeit, also gerade Rot-Grün-Schwäche oder Rot-Grün-Blindheit, ist halt bei Männern viel, viel stärker, weil die nötigen Gene halt auf dem X-Chromosom sitzen. Und da habe ich halt auch nur gesagt, na ja, und wie Sie alle wissen, Männer haben ja nur ein X-Chromosom und deswegen sind die halt häufiger von Rot-Grün-Blindheit betroffen. Und da gab es schon wütendes Gemurmel, also so in der Gruppe der Studenten. Also das fassen die dann schon als Affront auf.
Aber da stellen sich
Weil
jetzt.
man,
Ja,
ja, weil
Entschuldigung.
man das Wort Mann oder Frau an der Biologie festgemacht hat.
Jetzt sollte man ja aber meinen, dass das gerade im biologischen Kontext Mann und Frau relativ unstetige Begriffe sind. Was mir auffällt, sind da zwei Sachen an Ihren Schilderungen. Das eine ist, wo kommt diese Empfindlichkeit her, also bei den Studenten? Und die zweite Sache ist, warum knicken da Hochschulleitungen dann so schnell ein und stellen sich nicht hinter die Forscher und sagen, ah.
Ja, ich weiß nicht. Also ich habe das jetzt ja schon erlebt, dass dann auch wirklich wie so, na, für sich Stasi-Akten angefertigt werden von irgendwelchen Dozenten. Und dann steht da halt eine Gruppe von Studenten vom Queer-Referat und sagt, wir werden hier marginalisiert und diese Person ist feindlich und hier sind die Beweise, hier sind die Social Media Posts, hier sind die Witze, hier sind die Sachen, die wir protokolliert haben. Und für eine Uni-Leitung, also wie gesagt, ist nicht auf meinen Fall bezogen, möchte ich nochmal betonen, aber so für, was ich gehört habe, ist dann halt die Reaktion, den Verantwortlichen quasi zu rügen dafür, weil man halt einfach auf gar keinen Fall in Verdacht geraten will. Man wäre irgendwie diversitätsfeindlich oder wäre irgendwie schwulenfeindlich oder queerfeindlich, dass man dann halt eher dem, es ist halt einfacher zu sagen, ja, die Schuld quasi demjenigen zuzuschreiben. Und die Leute wehren sich nicht, weil sie so aufgeschreckt sind durch die oft heftige Reaktion der Studenten, dass sie denken, wenn ich mich entschuldige und mich so zurückziehe, dann wird das halt irgendwann vergessen. Und also ich entschuldige mich jetzt und ich mache das nicht mehr, aber es wird nicht vergessen. Also das ist halt auch so dieses, dass dann viele Leute eher, wenn sie so merken, dass es so eine heftige Reaktion gibt, den Kopf eher einziehen und denken so, oh je, lieber nicht dagegen gehen. Wobei halt eigentlich meiner Meinung nach die richtige Reaktion wäre, sich nicht zu entschuldigen, sondern zu sagen, nee, was ist denn bitte dein Problem? Also, aber das ist halt auch so eine, ja, weiß ich nicht, so eine studentische Aktion, die sich halt in diesen identitären Kämpfen verfängt und irgendwie überall Mikroaggressionen sieht.
Jetzt ist es ja auch so, dass es muss ja auch irgendwann eine Professionalisierung im Umgang mit solchen Ansichten unter Studenten geben, also seitens Universitätsleitung. Ich kann ja noch verstehen, dass man vielleicht damals vor 2 Jahren, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, dann noch überrannt war und sich gedacht hat, oh Gott, was sind denn das jetzt hier für Reaktionen und Shitstorm im Netz und das hatten wir noch nicht und so weiter und so fort. Aber dann sind ja irgendwann mal 1,5, 2 Jahre, was auch immer, rum und dann muss man sich ja denken, okay, jetzt wissen wir, wie der Hase läuft. Jetzt müssen wir darauf entsprechend reagieren. Jetzt müssen wir auch die Freiheit von Wissenschaft und Forschung mal ein bisschen verteidigen und so. Zumal man sieht ja, wo es herkommt. Also Blick über den großen Teich, Berkeley und so weiter. Da kriegt man ja mit, wo das irgendwann mal hinführt. Und da muss man sich ja denken, okay, wir lernen aus schlechtem Vorbild und wollen nicht, dass so etwas hier passiert. Frage ist also, warum bleibt das aus?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass da auch einfach Hochschulen unterschiedlich drauf reagieren. Also, soweit ich weiß, gibt es in Hamburg, glaube ich, an der Universität so eine Übereinkunft, dass man einfach die Aktivitäten der Hochschulangehörigen nicht kommentiert, also die außerhalb der Universität stattfinden, wenn sie jetzt nicht den Rahmen der Strafbarkeit irgendwie berühren. Und zum Beispiel meine Universität, die Humboldt-Universität, wo ich auch noch mal ganz deutlich sagen möchte, dass ich hier nur als Privatperson spreche und als Aktivistin und nicht als Vertreterin der Universität, also bin hier gerade sehr privat, jetzt einen Leitfaden herausgegeben hat für die Wissenschaftler, die dort beschäftigt sind, wo halt eben das leider nicht so gehandhabt wird, dass man einfach sagt, na ja, das kann uns halt egal sein, sondern es wird halt quasi verlangt, dass man immer klar macht, in welcher Rolle man auftritt und dass man, wenn man sich, ich kriege das Wort nicht mehr, so ein unanständiges Verhalten in sozialen Medien oder ungehöriges Verhalten ja, dass das trotzdem immer an irgendwie an einem haften bleibt und auch an der Universität und so. Also es gibt halt sehr viele Dinge, die man irgendwie zu beachten sollte. Und man sagt auch, na ja, das ist keine Wissenschaftsfreiheit, das ist ja irgendwie Meinungsfreiheit. Also das ist ja auch mal so, was ist jetzt eigentlich Meinungsfreiheit und was ist Wissenschaftsfreiheit und sollte jeder an der Uni alles sagen dürfen, auch wenn das jetzt gar nicht seine Expertise ist. Das ist ja auch immer bei mir die Diskussion nach dem Motto, dass immer gesagt wird, naja, aber sie hat sich nicht als Expertin zu dem Thema geäußert. Sie hat nie was mit Geschlecht studiert. Also hat sie dazu nie was als Expertin gesagt oder sie forscht damit nicht. Deswegen hat sie sich nicht als Wissenschaftlerin dazu geäußert. Deswegen ist es auch kein Einschnitt in die Wissenschaftsfreiheit, wenn wir sie ausladen oder ihr keine Bühne geben.
Aber es bleibt ja doch sehr auffällig, dass im Zweifelsfall die Forscher diejenigen sind, die das Obst dann sind am Ende, aber nicht die Studenten, die sich da irgendwie zusammenfinden und mit welcher Agenda auch immer gegen Forscherinnen und Forscher vorgehen.
Ja.
Und da wärst du auch als Unileitung eigentlich das Erste, wo ich sage: Kinners, benehmt euch mal.
Ja, also ich glaube halt auch, dass man da vielleicht irgendwie, ich will nicht sagen, zu nett ist, aber dass man, glaube ich, heute schon sehr viel Angst hat vor diesen orchestrierten Shitstorms und irgendwie Angst hat, in Verdacht zu geraten, irgendwie feindlich zu sein oder phob zu sein und dann halt eher schon versucht, mit den Studenten zusammen diese Forderungen der Studenten auch umzusetzen. Also ich habe schon das Gefühl, dass in vielen Bereichen sich dann auch niemand traut, einzuschreiten und die Studenten da ich will sagen, in die Schranken zu weisen, aber einfach zu sagen, dass sie zum Beispiel das einfach akzeptieren müssen, wenn ein Vortrag stattfindet. So, ihr könnt gern davor demonstrieren, aber wir lassen die Veranstaltung findet trotzdem statt. So.
Jetzt haben Sie schon gesagt, es herrscht ganz schnell Angst. Es gibt Wissenschaftler, die schweigen dann auch lieber. Was bedeutet das denn letzten Endes, so ein Klima für den Wissenschaftsbetrieb und auch noch für künftige Forschergenerationen, wenn das so weitergehen sollte?
Ja, es wird halt, ich meine, es gibt viele Dinge, die im Wissenschaftsbetrieb nicht gut laufen. Und ich glaube, dass diese Verengung von dem, was man sagen kann, oder auch der Eingriff von außen in Wissenschaftsdisziplinen jetzt nicht dazu beiträgt, dass die Wissenschaft in Anführungszeichen besser wird, weil Wissenschaft lebt eigentlich von Debatte und sie lebt eigentlich davon, dass sich auch gestritten wird und dass auch immer wieder neu verhandelt wird. Und wenn jemand eine kontroverse Idee hat, also viele wissenschaftliche Erkenntnisse, die heute sehr verständlich sind, waren zu ihrer Zeit Tabubrüche und Umbrüche und man ist kontrovers dagegen vorgegangen. Und man sollte nicht die Auseinandersetzung verhindern. Also ich finde eher, dass man Studenten zeigen kann oder zeigen sollte, dass Wissenschaft halt nicht nur das Auswendiglernen ist einer ganz bestimmten Richtung oder einer ganz bestimmten Haltung, sondern und dass die Wissenschaft auch nicht Wahrheit ist, sondern dass Wissenschaft immer wieder oder dass die Erkenntnisse, die man aus Wissenschaft gewinnt, immer nur in dem Rahmen, in dem jetzigen Erkenntnisrahmen gültig ist und immer wieder überworfen wird und immer wieder neu verhandelt wird. Und das geht, glaube ich, so ein bisschen verloren, was sehr, sehr schade ist.
Frage zum Schluss, Frau Vollbrecht. Blicken wir in die Zukunft. Wird diese ganze heiße Debatte um Geschlecht, um Zahl der Geschlechter, auch im Wissenschaftsbetrieb, wird das irgendwann der Vergangenheit wieder angehören? Oder wird das uns jetzt auch noch Jahre, Jahrzehnte weiter begleiten?
Ich glaube tatsächlich, dass das, also es ist so die nächsten paar Jahre zeigen werden, was, wie sich diese Debatte weiterentwickelt. Also wie auch die diese neuen Gesetze, zum Beispiel das Selbstbestimmungsgesetz, was jetzt sehr spontan auf die Agenda gesetzt wurde zur Abstimmung für diese Woche Freitag, wie es da halt einfach weitergeht und wie das mit der nächsten Regierung weitergeht, ob das weiter gefördert wird oder ob es nicht auch irgendwann mal wieder so ein, ja, so eine Rückwärtsbewegung gibt. Also ich glaube, jetzt das Thema, so wie es jetzt ist, ist schon ziemlich am Eskalieren und das wird wahrscheinlich in 10 Jahren nicht mehr so sein, wie es jetzt ist. Was ich aber glaube, ist, dass dieser Streit, was jetzt eine Frau ist und was jetzt ein Mann ist und wie viel Anteile da jeweils in der Natur liegen und wie viele Anteile da in der Erziehung oder in der Gesellschaft liegen, das ist ja was man nicht abschließend einfach klären kann. Sondern das ist ja einfach ein sehr offenes und sehr interessantes Feld, wo man auch in verschiedenen Disziplinen verschiedene Ansichten zu hat. Und ich glaube, dass diese Debatte tatsächlich weitergehen wird und vielleicht wird es da auch neue Kämpfe geben. Also das ist ja relativ, es hält sich halt immer so ein bisschen die Waage. Also wir haben da diesen sehr soziologischen Standpunkt gehabt bis in die 70er Jahre und dann hatten wir diesen sehr deterministischen, evolutionär psychologischen, dass alles determiniert und alles Biologie ist in den 90ern. Jetzt sind wir wieder so, dass wir sagen, nee, alles ist Soziologie, alles ist Performance, Geschlecht und Biologie hat gar keinen Einfluss. Und ich glaube, dass diese Debatte nicht abschließend geklärt werden kann und deswegen wird das auch einfach weitergehen und sich auch ändern. Und ja, das ist, glaube ich, auch was die Gesellschaft einfach immer wieder neu verhandelt. Also, aber die Biologie wird sich halt nicht ändern. Also zumindest nicht, dass es 2 Geschlechter gibt. Davon gehe ich jetzt aus. Was wir für Erkenntnisse über diese 2 Geschlechter und die Varianz der 2 Geschlechter, ihr Verhalten, vor allem auch ihre Krankheiten, ihre Gene, ihre epigenetischen Vorgänge im Mutterleib, das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren massiv Sprünge machen. Und das ist eigentlich auch was Gutes, so, weil gerade Frauen und die Pathologie von Frauenkörpern sehr, sehr lange gar keine Rolle gespielt hat. Und auch da wurden in den letzten 20, 30 Jahren einfach enorme Fortschritte gemacht, zu erkennen, dass Frauen sehr andere Körper haben als Männer, auch anders erkranken, andere Medikamente brauchen. Und ja, nicht nur, wenn man das so sagt, diese Bikini-Medizin. Ja, also Frauen sind nicht nur Männer, die das, was der Bikini bedeckt, irgendwie anders biologisch sind, sondern Frauen sind distinkt biologisch anders als Männer, überall, in jeder Zelle ihres Körpers. Und das einfach zu erforschen, ist, finde ich, sehr, sehr wichtig.
Die Debatte geht also weiter. Unser Gespräch ist für hier und heute beendet. Frau Vollbrecht, ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Ja, danke schön.